So, ich glaube, dann können wir anfangen. Herzlich willkommen hier zu dem vorletzten Vortrag heute da in dem Hardware-Track. Morgen gibt es ja nochmal einen Embedded-Track, der geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Mein Name ist Wolfram Luithardt und ich möchte euch heute ein bisschen über die Hardware- und Software-Zuverlässigkeit von solchen Embedded Systems erzählen oder ein bisschen davon berichten. Es ist ein Thema, ich bin doch sehr positiv überrascht, dass das überhaupt jemand interessiert. Weil man hat doch den Eindruck, ja, Zuverlässigkeit, ja, das ist ein bisschen ein tröges Thema. Niemand will sich damit richtig damit auseinandersetzen. Man möchte lieber coole Sachen machen, tolle Dinge entwickeln. Und ich möchte jetzt einfach ein bisschen in meinem Vortrag euch motivieren, da doch auch immer mal wieder Gedanken drüber zu machen. Zuverlässigkeitstechnologie ist weder in der Software noch in der Hardware wirklich so ein Hard-Fact-Thema. Sondern es hat immer so ein bisschen was Softiges dabei. Und da stimme ich zu, das ist es genau. Es geht mehr um eine Art zu denken. Und da versuche ich euch heute ganz klar ein bisschen das näher zu bringen, dass man sich doch da auch mal ein bisschen Gedanken dazu macht. Schauen wir mal ganz schnell die Definition an von Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit eines technischen Produkts oder Systems ist eine Eigenschaft, die angibt, wie verlässlich eine dem Produkt oder System zugewiesene Funktion in einem Zeitintervall erfüllt wird. Ist die Definition von Wikipedia. Was ganz wichtig hier drin ist, ist einmal, es ist ein System, steckt da drin. Zuverlässigkeit ist immer eine Systemeigenschaft und es steht ein Zeitintervall drin. Ja? Weil das ist natürlich eine Größe, nichts ist für immer zuverlässig, sondern es gibt Alterung. Frage gleich mal, gibt es die bei der Software auch eine Alterung? Kommen wir natürlich noch drauf. Das sind alles interessante Fragestellungen, wenn man sie zulässt, die Fragestellungen. Schauen wir noch ganz schnell die gleiche Definition, auch wieder bei Wikipedia, zur Softwarezuverlässigkeit. Und wenn man das liest, das ist also relativ ähnlich wie die Zuverlässigkeit, obwohl natürlich der statistische Einfluss, sagen wir mal so, in der ersten Näherung doch relativ unterschiedlich ist. Ich bringe hier ein Beispiel, das eigentlich immer gebracht wird in dem Moment. Sie werden sich vielleicht fragen, warum bringt der so einen alten Misch da aus dem Jahr 1996? Aber es ist einfach so ein ganz typisches Beispiel, was Softwarezuverlässigkeit betrifft. In diesem Fall jetzt wirklich Softwarezuverlässigkeit. Der Jungfernflug der Ariane 5 bis 36, 37 Sekunden nach dem Zünden ist alles gut gegangen, wunderschön. Plötzlich, man sieht es hier, kippt die Rakete nach vorne weg und wird dann eine Sekunde später, zwei Sekunden später sprengt sie sich dann selber, weil sie einfach unkontrollierbar, einen unkontrollierbaren Kurs geflogen ist. Und dieses Beispiel ist interessant, weil es wurde einfach gnadenlos aufgedeckt. Wie viele Softwarefehler gibt es, Zuverlässigkeitsprobleme? Da versucht jeder, da so ein bisschen still zu schweigen. Ja? Das heißt, das ist eigentlich ein typisches Beispiel, und deshalb wird es auch immer gebracht in dem Fall, wo man einfach sehr viel lernen kann daraus. Schauen wir mal ganz schnell den Code an, was da war. Das ist ein ADA-Code. ADA gilt als sichere Programmiersprache, wahrscheinlich die sicherste schlechthin. Um was geht es? Wir haben hier vier Variablen, die hier deklariert wurden. Floating Point 64-Bit und Integer 16-Bit in dem Fall jetzt, so wie das hier gemacht ist. Wir holen hier Daten von irgendeinem Sensor. Wie gesagt, Floating Point Daten. Und die werden hier in dieser Zeile hier umgewandelt in Integers. So. Steckt natürlich nur mehr drin, diese Zeile. Ich komme gleich drauf. Ja? Das Problem lag genau hier. Bei der Horizontal Velocity Bias. Da wurde die Horizontalkomponente von der Geschwindigkeit gemessen. Und genau bei dieser Umwandlung gab es einen Overflow. Ja, und plötzlich waren da negative Werte, beziehungsweise Werte sehr nahe bei Null. Die Rakete hat versucht, das auszugleichen und ist deshalb nach vorne über runtergekippt. Ja. So, jetzt gilt eigentlich ADA, wie gesagt, als sichere Programmiersprache. Wie kommt das? Weil es hier in dieser Zeile explizit ausgeschaltet wurde, dass genau dieser Overflow getestet wird, dass der ausgeschlossen wird. Ja? Und das ist natürlich interessant, wieso macht man das? Wieso schließt man explizit etwas aus? Weil der so ein Test natürlich Performance kostet. Und die Leute, die waren sich so sicher, dass genau dieser Fehler nicht vorkommen kann, aus physikalischen Gründen, dass man das gesagt hat, ja, wir können das guten Gewissens ausschalten. Das Problem lag daran, dass man das gedacht hat, der Code wurde für die Ariane 4 geschrieben. Und da war es in der Tat nicht möglich, dass es dort so einen Overflow gibt. Ja, dumm gelaufen. Was ist dann passiert? Also hier wurde das ausgeschaltet. Ja? Und was ist passiert? Dieser Rechner hat auf einen anderen Rechner umgeschaltet, weil der hatte einen Fehler. Der hat erkannt, da stimmt irgendwas nicht. Hat er auf einen anderen Rechner umgeschaltet, auf ein anderes System, was aber genau den gleichen Fehler hatte. Ja? Und dann ging es aber los, dass diese Ausgleichsdüsen da irgendwie Stoff gegeben haben und damit kam es dann zur Katastrophe. So, was kann man daraus lernen? Viele Dinge. Und viele mögen vielleicht jetzt ein bisschen trivial, oder die sind eigentlich trivial. Das Erste, Software kann gefährlich sein, auch wenn sie gar nicht gebraucht wird. Es ist nämlich noch ein bisschen das Zynische eigentlich daran, an diesem Fall, dass zum Zeitpunkt, als dieser Überlauf passiert ist, der Software-Teil gar nicht mehr gebraucht wurde. Der war nur für die ersten 20 Sekunden nach der Zündung war der gedacht und hinterher sollte eigentlich das Kontrollzentrum diese Kontrolle übernehmen. Das heißt, die Software war eigentlich gar nicht mehr gebraucht, ja, hat aber trotzdem dieses verursacht. Dumm gelaufen. Ja. Sicherheitsmechanismen, hohe Trivialität, helfen nichts, wenn sie ausgeschaltet sind. Ich glaube, das ist ganz klar. Im Endeffekt ist es natürlich ein Pflichtenheftproblem, ja, weil die Leute, die Software eingesetzt hatten, die wussten nicht, dass man bei der Ariane 5 einfach höhere Geschwindigkeiten hat. Redundanzen nützen natürlich nichts, wenn man in allen redundanten Systemen den gleichen Fehler hat. Ja, das ist sicherlich ein Unterschied zur Hardware. Ja. Fehler, die eigentlich gar nicht auftreten können, treten eben trotzdem auf. Das sollte man sich immer, wenn man gute Software schreibt, müsste man das machen. Und das ganz Wichtige, und da muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen die Lanze brechen für die Programmierer. Der ganze Code von der Rakete waren 3 Millionen Zeilen, also das von der Ariane 4 übernommen wurde. Und das schreibt man halt auch mal nicht so schnell neu. Ja? Also das heißt, die Überlegung zu sagen, wir nehmen Code, der jahrelang gut funktioniert hat, der jahrelang getestet wurde, der über allen Sicherheitsproblemen eigentlich erhaben war, wir nehmen den rüber, das ist eigentlich eine relativ logische Sache gewesen. Jetzt, 1996 ist lange her, da ist viel passiert, aber ich weiß nicht, wer es von euch letztes Jahr bei den Olympischen Spielen, die arme Betty Heidler, Hammerwerferin, gesehen hat, die also den Tränen nahe und verzweifelt daneben stand, weil ihr zweifellos von 400 Millionen Leuten gesehenes gutes Ergebnis einfach nicht gemessen wurde. Ja, was war hier passiert? Es waren die beiden Werferinnen vor ihr, die hatten genau das gleiche Ergebnis. Ja, das heißt, die automatische Messung hat genau das gleiche Ergebnis gegeben und der Computer hat gedacht, na, das ist nur eins. Und deshalb hat sich alles verschoben in der Rangliste. Und die Betty, die gut war, die hat ja dann auch noch eine Medaille gewonnen durch ihren guten Wurf, die war irgendwo auf Rang 87 oder sonst irgendwas. Ja? Und hat die Welt nicht verstanden. Und alle, die da zugeschaut haben, haben es auch nicht verstanden, natürlich. Inklusive die Rangrichter, die es natürlich auch nicht verstanden haben. Also Softwarefehler, die gibt es immer. Die gibt es immer. Und da gibt es auch ganz tolle, da gehen wir nochmal zurück, ganz tolle Publikationen drüber. Man hat da immer so ein bisschen Schadenfreude dabei. Jeder, der Software macht, weiß, es passieren einfach Fehler. Aber es gibt hier also wirklich, im Internet findet man viele Dinge, die 10 übelsten Softwarefehler 2012, das gibt es in jedem Jahr. Die Folien sind natürlich nachher auf dem Internet, also Sie müssen das jetzt nicht beliebig schnell mitschreiben. Wir finden das dann. Ja, auch so eine Statistik, die man immer wieder findet. Nach der Auslieferung, treten immer noch bei 50% einfach noch teilweise gravierende Fehler auf. Ja, es ist, denke ich, eher eine konservative Statistik hier. Hat auch nicht viel mit der Art zu tun, wie man Software entwickelt. Vielleicht hat die Agile doch ein bisschen Vorteile daran, aber es sind halt doch... Man hat immer das gleiche Problem bei Software. Und um uns dem Problem jetzt mal ein bisschen anzunähern, ja, möchte ich mal eine absolut nicht vollständige Klassifikation von Fehlern machen. Und da gibt es erstmal so die syntaktischen und lexikalischen Fehler. Ja, jeder macht die, man vergisst mal irgendwie was, man vertippt sich, heißt der Teufel was. Und dann sagt der Compiler, halt, da ist ein Fehler. Man fliegt den, wunderbar, erledigt. Ja? Schwieriger ist es ein bisschen bei den interpretierten Sprachen. Da gibt es auch ganz, ganz schöne Beispiele, dass man einfach durch einen Punkt ein Komma gesetzt hat, dann macht der Code was völlig anderes nachher. Also wirklich schlimme Dinge. Es gibt semantische und logische Fehler und die sollte man eigentlich beim Testen merken. Ja, egal ob Unit-Tests, ob Funktionalitätstests nachher oder so, sollte man die merken, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt gibt es noch eine dritte Klasse und die postuliere ich hier ein bisschen. Diese Klasse, das sind aber diese zuverlässigkeitsrelevanten Fehler. Und das sind Fehler, und wir machen da gleich ganz, ganz viele Beispiele dafür, ja, die entweder nicht reproduzierbar auftreten oder wo man so ganz spezielle Situationen braucht, dass sie dann auftreten und in normalen Tests sehe ich sie nicht. Ja? Und da muss man einfach anders rangehen dann. Da muss man dann eher theoretisch rangehen. Ja? Ich habe hier mal die uns jetzt da so ein bisschen in den Kopf gekommen sind, mal so aufgeschrieben. Ja? Was das sind. Und da machen wir jetzt einen Teil. Die rot markierten, die schauen wir jetzt mal so ein bisschen im Detail an. Ich bringe immer ein Beispiel, muss mich da entschuldigen, die Beispiele sind manchmal entweder etwas konstruiert oder ein bisschen naiv programmiert, aber mir geht es darum, einfach den Sinn dafür zu schüren oder den Sinn darzustellen. Es ist so, dass wahrscheinlich niemand das so programmieren würde, wie ich das jetzt zeige. Ja, aber vielleicht kann man doch aus diesen bisschen blöden Beispielen das eine oder andere mitnehmen und dann bei seinem eigenen Code besser machen. Nehmen wir hier mal so ein ganz typisches Lesen. So einen Code finden Sie hunderte Mal, überall, in jeder Applikation. Was macht es? Ich öffne einen File. Ich lese eine gewisse Anzahl von Zeichen aus diesem File und ich schließe das nachher mit einer Null ab. Ja? Die Leute, die viel programmieren, die sehen natürlich sofort, wo das Problem ist. Ja? Aber jetzt, was passiert hier? Das ist zum Beispiel ein ganz typischer Code, der kann 10 Jahre lang gut laufen und plötzlich gibt es einen fatalen Fehler. Und den zu finden, viel Spaß. Okay, was passiert? Also, das Read, das blockt so lange, das ist ein blockierendes Read, kanonischer Mode, das blockt so lange, bis die Daten vorhanden sind. Entweder durch ein Endezeichen oder durch die Länge oder sonst irgendwie, wird es getriggert, zurückzukommen. Ja? Und dann hänge ich die Null hinten ran, also alles wunderbar. So, jetzt was passiert, wenn ich im blockierenden Bereich bin und es kommt ein Signal durch irgendwas. Ja, dann kommt das Readout zurück, aber mit minus 1 als Fehler. So, und jetzt schreibe ich Buffer minus 1 gleich 0. Das Ding verändert mir meine Variable i. Wie gesagt, viel Spaß beim Finden dieses Fehlers. Plötzlich stimmt der Wert nicht mehr und Sie haben keine Ahnung, wieso. Ja? Und ja, die Variable i, die hat damit gar nichts zu tun. Die ist halt da, die ist halt dummerweise vor dem Buffer deklariert worden. Dumm gelaufen. Wie gesagt, viel Spaß beim Finden. Es gibt hier natürlich Lösungen, die sind hier doch wesentlich besser. Ja, also hier wird es abgefangen und so weiter, da wird geguckt, was ist das für eine Unterbrechung und so weiter. Das ist so die klassische Lösung, wie man eigentlich so ein Read machen sollte. Ja, da funktioniert das einfach besser. Das Ganze läuft ein bisschen nach dem Stichpunkt defensives Programmieren. Bitte schauen Sie sich den Code an, den Sie schreiben und nehmen Sie jede Eventualität, sehen Sie die vor. Dann kann man einen sauberen Code schreiben. Einigermaßen sauber. Ja? Konsequente Überprüfung von Rückgabewerte. Nicht einfach sagen, ja, passt schon, den nehmen wir jetzt mal den Wert, sondern machen Sie da Prüfungen, dann sind Sie sicher. Weiteres Beispiel, Race Condition. Das ist wahrscheinlich das, was Ihnen als erstes in den Kopf gekommen ist, wo ich gesagt habe, Fehler, die aber nur nicht reproduzierbar aufkommen. Race Conditions sind natürlich per Definition eigentlich nicht reproduzierbar. ja, weil es wirklich von der zeitlichen Abfolge ankommt. Und die treten immer auf, wenn ich gemeinsame Ressourcen nehme. Also wenn mehrere Tasks, seien es Prozesse, seien es Threads, auf die gleichen Ressourcen zugreifen, dann habe ich potenzielle Gefahr von Race Conditions. Ja. Es gibt normalerweise gibt's einen Deadlock. Sie sehen einen wunderschönen hier. Ja, da geht nichts mehr. Und woher kommt das? Ja? Wenn ich atomare Zugriffe habe, atomare Sequenzen, die nicht unterbrechbar sind, dann habe ich das. Aber nehmen wir mal bei den heutigen Prozessoren mit Lodestar, also RISC-Prozessoren zum Beispiel, ja, da ist quasi nichts mehr atomar. Ja, ich greife immer irgendwie zu und habe ganz häufig eben irgendwelche solche Dinge da. Das ist ja ein bisschen Pseudocode, ja, hat jetzt nichts mit irgendeinem Prozessor zu tun. Und Ziel ist natürlich, das atomar zu machen oder nicht unterbrechbar zu machen. Gegenseitiges Ausschließen bei den Threads nennt man die Mutexes. Und bei den Multiprocessing sind es eher Semaphoren. Es gibt natürlich noch Spinlocks und alles Mögliche, auch andere Methoden. Ja? Und diese rauszufinden, diese Race Condition, die potenziellen Gefahren von Race Condition, gibt es eine sehr schöne Publikation oder einen Überblick da. Die kann ich Ihnen nur ans Herz legen, da mal reinzugucken, wenn Sie das sehen. Ja? Noch etwas ganz Interessantes. Race Conditions. Sie wissen, Sie haben eine Race Condition. Also schalten wir mal Logging ein. Logging oder irgendwelche Debugging Modes oder sowas. Und es kann gut sein, dass Sie es dann nicht mehr haben. Ja? Und man nennt es den heißen Bug. Ja, frei nach Werner von Heisenberg, mit der Unschärferelation, wo es ja auch so ist, dass ich eigentlich durch die Messung verändere ich den Effekt. Und genau das habe ich hier auch, durch die Messung, durch den Debug-Modus, durch das Logging verändere ich das System so, dass der Fehler einfach nicht mehr auftritt. Ziemlich, ziemlich blöde. Ja? Überlauf von Variablen, Ariane lässt grüßen. Ganz kleines Beispiel, wo ich gemacht habe, so irgendeinen Sinus berechnet, der nahe an sein Short hier hinfährt. Noch einen kleinen zufälligen Wert draufgelegt, wie man immer hat, wenn man irgendetwas misst. Ja, dann hat man so ein bisschen Rauschen und plötzlich habe ich hier Werte drin, die nahe bei 0 liegen. Ja, ziemlich blöde. Ziemlich blöde. Einfach aufpassen, was anderes nützt da nichts. Doch, stimmt nicht. Es gibt was anderes. Es gibt nämlich Frameworks, die auch in der C-Programmiersprache oder C++ das ermöglichen. Das Framework SafeIOP zum Beispiel. Und dieses Framework gibt eine Reihe von Funktionen, Multiplikation, Division, Addition, Subtraktion, Shift und so weiter. Diese Funktionen sind da zur Verfügung, die einfach, das sind Makros, die einfach das testen, ob es einen Überlauf gibt oder nicht. Kleines Beispiel hier, ich multipliziere hier irgendwas, nenne hier SafeMul, gebe den Ergebnispointer durch, die zwei Werte, die ich multiplizieren will, und dann gibt er mir im Rückgabewert, gibt er mir zurück, es war okay oder es ist nicht okay. So, jetzt haben Sie, ja. Nein, das ist ein Framework, das sind Makros von Google, glaube ich, die das zur Verfügung stellen. Ist aber relativ schnell eingebunden, ist natürlich im Source Code vorhanden, kann man irgendwie rein. Okay. Also so funktioniert das, aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrer Applikation 200.000 Zeilen Code und möchten das einführen. Ja, das ist einfach viel Arbeit, das ist fast nicht möglich, ja, alles das nachzumachen. Jede Addition, jede Multiplikation abzusichern geht natürlich nicht. Eigentlich müsste sowas vom Compiler gemacht werden. Ja, und vielleicht gibt es das mal irgendwann. Ja, vielleicht gibt es solche Dinge mal, dass der GCC sowas selber automatisch macht und dann irgendwie ein Signal wirft oder irgendwie sowas, da kann man ja dann nochmal drüber reden. Bei Sprachen, die ein Überladen von Operatoren ermöglichen, könnte man es natürlich selber implementieren. Ja, könnte man sowas natürlich selber machen. Wäre sicherlich interessant. Bufferüberläufe, ja, das ist eine ganz spezielle Art von Variablenüberläufen. Sie haben das alle schon vermutlich mal produziert, Bufferüberläufe, willentlich oder unwillentlich, eher unwillentlich, ist sicherlich einer von den häufigsten Fehlern, die gemacht werden in der C-Programmierung. Was geht? Was kann man da empfehlen? Einfach diszipliniertes Arbeiten, Standard-Libraries verwenden, nicht irgendwie selber an den Buffern rumpfuschen. Ein String-End-Copy ist immer besser wie ein String-Copy, weil damit kann ich einfach sagen, die Länge, nicht mehr. Und wenn ich auch in einer Variable so einen Bufferüberlauf, drin habe, dann wird es hiermit wenigstens wieder in die richtige Welt zurückgerutscht. Ja? Man kann zum Beispiel auch ganz konsequent jede Variable, bevor man beschreibt, setzt man sie auf 0, den ganzen Buffer. Dann habe ich zumindest mal ein deterministisches Verhalten. Was heißt es? Es verhält sich dann wenigstens jedes Mal gleich. Ja, weil auch wieder da, das Schlimmste ist eigentlich, ich habe ab und zu einen Fehler und dann mal wieder nicht. Boah, das ist ätzend. Ja, wenn ich ihn vorher auf 0 setze, ganz konsequent, kostet nicht viel Zeit, sowas hier. Ja, wenn ich vorher den Buffer auf 0 setze, dann verhält er sich wenigstens jedes Mal gleich, wenn ich da was falsch reinschreibe. Ja. Nochmal ein ganz, ganz schöner hier, der ganz schöner, wo dieses Zuverlässigkeitsrelevante hier beschreibt. Es gibt ein Verfahren von Heron. Und das kommt aus der Newton, aus der Newtonschen, wie heißt das? Naja, gut, auf jeden Fall, das ist ein kleiner Algorithmus oder eine Methode, wie ich eine Quadratwurzel berechnen kann. Ja, Verfahren von Heron, so eine kleine iterative Sache, ganz einfache Formel. Und wenn man da ganz naiv rumgeht und das mal hier so implementiert, dann funktioniert das wunderbar und man ist happy und man kann da sich über 15, 20 Nachkommastellen, die mit dem Literaturwert übereinstimmen, kann man sich da freuen. Mit 20 Iterationen oder sonst irgendwas, das geht relativ schnell, der konvergiert sehr schön, bis man irgendwann mal genau diese Zahl hier versucht. 777.517.517. Ich lasse es da drauf laufen und der Ding hängt mir in einer Endlosschleife drin. Der kommt nie zurück. Ja? Auch hier sehen eventuell manche Leute, die da ein bisschen Erfahrung haben mit der Algorithmik, wo das Problem liegt. Ja? Und das Problem, schauen wir es mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier, ja, ich gehe nochmal ganz schnell zurück auf den Algorithmus, wir berechnen hier eine Differenz zwischen dem Quadrat meines Ergebnisses von der Zahl, von der ich die Wurzel ziehen möchte und spring raus, also ich beende das Ganze, wenn diese Differenz größer, kleiner ist als so eine bestimmte, als so ein bestimmter Wert. Ja? In dem Moment steht da größer. Ah ja, klar. Ich mache weiter in der Iteration, wenn ich größer bin und sobald er kleiner wird, wie diese Präzision, dann springe ich raus. Ja. So, und diese Differenz habe ich mal aufgetragen hier, durch am Anfang ist das sehr groß, die Differenz ist doch ein Quadrat von einer großen Zahl, geht dann sehr, sehr schnell runter, das sind die Iterationen. Man sieht hier jetzt natürlich nichts, wo das Problem kommt, machen wir das ein bisschen raus, machen das mal ein bisschen raus, man sieht weiterhin, das sinkt sehr steil, wird dann flach, auch das nehmen wir mal wieder vergrößert und ich sehe, dass ich hier in einem Wert gefangen halten werde, der dummerweise größer ist wie meine Präzision, die ich verlangt habe. 10 hoch minus 10 ist eigentlich nicht so viel, das sind Doppelwerte, aber ich komme hier nicht mehr runter. Das heißt, bei jeder Iteration wird das Ding gar nicht besser. Ja, der bleibt da drin hängen und der Wert ist dummerweise kurz über meines verlangten Präzisionswertes und deshalb nudelt er da immer rum. Ja? Und das Problem kommt natürlich ganz klar daran. Sie sehen, das ist also gerade drüber dummerweise. Ja? Und das Problem kommt natürlich einfach daran, dass ich zwei große Zahlen voneinander subtrahiere. Und da komme ich, obwohl ich mit Double arbeite, was doch 64 Bit sind, 52 glaube ich Bit Mantisse, komme ich trotzdem in Werte rein, wo einfach meine Subtraktion ungenau ist. Wenn ich zwei große Floating-Point-Zahlen voneinander subtrahiere, die sehr ähnlich groß sind, da habe ich immer riesige Fehler. Ja? Und das Problem kommt genau daher. Wie gesagt, warum sehe ich das als zuverlässigkeitsrelevanten Fehler an? Ja, weil der Algorithmus funktioniert ja. Er funktioniert genau bei der Zahl eben nicht. Es gibt da noch weitere Zahlen, wo er natürlich auch nicht funktioniert. Aber das ist verheerend, weil ich kann da testen, ich kann machen, was ich will. 10 Jahre funktioniert meine Software und plötzlich hängt sie. Ich habe keine Ahnung, wieso. Klar, was muss ich machen? Ich muss ein anderes Abbruchkriterium finden. Oder ich muss eine maximale Iterationszahl finden. Und wenn ich da drüber bin, dann kann ich auch rausspringen. Dann muss ich vielleicht noch irgendeinen Fehler markieren, dass ich die Präzision nicht erreicht habe oder sonst irgendwas. Ja. Die Genauigkeit von Fließkommazahlen, die kann man schon ganz in einem ganz einfachen Programm sehen. Ja? Ich habe einfach so einen kleinen Loop und addiere zu 0 jedes Mal 0,01 dazu. Ja? Also weit weg von irgendwelchen Genauigkeitssachen und gebe das einfach mal mit 20 Nachkommastellen aus. Ja? Die interne Repräsentation von dem Double ist natürlich noch viel, viel, viel mehr. Ja? Und man sieht schon, dass ich schon beim zweiten habe ich eigentlich hier, beim ersten sogar schon, habe ich einfach Ungenauigkeiten. Jetzt kann man sagen, gut, 20 Nachkommastellen interessiert mich nicht. Sicherlich ein begründeter Einwand. Aber es ist vielleicht nicht das, was man erwartet bei einem Double. Ja? Und da gibt es die Regelung, oder wenn man das sieht, also bei einem Float ist man ungefähr 7 Stellen, knapp 7 Stellen sind genau, und beim Double bin ich einfach ein bisschen höher, ungefähr bei 16 Stellen. Aber bei 20, wenn ich 20 Stellen ausgebe, dann habe ich einfach die Ungenauigkeiten drin von der Berechnung. Das ist auch ganz klar, wir sind in einem binären System. 0,01 kann der eigentlich gar nicht ganz genau darstellen in einem binären System. Memory Leaks ist auch so ein typischer Fall. Ja? Schauen wir mal ganz schnell den Code an. Ich reserviere hier in irgendeinem in einer Funktion reserviere ich mir einen Malloc, ich prüfe, ob das null ist, also ob das funktioniert hat, wunderbar, wenn nicht, springe ich raus. Wenn ich am Schluss von meiner Routine bin, gebe ich das schön, wie es sein muss, wieder frei und springe zurück. Aber irgendwann hat man mal noch einen Fehlerabfangen eingebaut. If some error, springe ich sofort zurück und mein Speicher bleibt annotiert. Dumm gelaufen. Aber das ist ein Programm, was wahrscheinlich 100 Jahre funktioniert und plötzlich eines Tages funktioniert es nicht mehr, wenn ich nicht Gegenmaßnahme mache. Ja? Ganz klar, sauberes Funktionsdesign. Ich muss einfach versuchen, ich springe einmal rein und ich möchte auch nur einmal rausspringen. Das ist immer besser, wenn man das so machen kann. Auf der anderen Seite sind Memory Leaks natürlich auch relativ leicht zu testen. Ich lasse einfach meine Software mal richtig lange laufen, stresse sie ein bisschen und schaue mit den üblichen verdächtigen Tools, gucke ich mir dann mal den Speicherverbrauch an, und wenn der nur in eine Richtung geht, dann weiß ich habe da irgendein schönes Memory Leak drin. Es gibt auch andere Sachen, M-Trace, das gibt mir da nur Hinweise drauf, wo es geht. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Verfahren, wie man das analysieren kann dynamisch. Jetzt möchte ich in dem nächsten kurzen Teil möchte ich ein bisschen auf die Theorie da noch eingehen. Klassische Zuverlässigkeitstechnik, da spricht man von einer Ausfallrate des Lambda als Funktion von t. Und das Lambda, das ist eigentlich eine Größe, die ist intuitiv ganz klar, mathematisch ist die gar nicht so klar. Das gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein System, das bis zu einem Zeitpunkt t nicht ausgefallen ist, im nächsten Zeitraum zwischen t und t plus Delta t ausfallen wird. Ja? Und da gibt es Messungen und Überlegungen, dass das immer die sogenannte Badewanne-Funktion verfolgt. Wir haben am Anfang relativ hohes Lambda, das heißt, da fallen viele Systeme aus pro Zeiteinheit. Dann geht es irgendwann in so einen mehr oder weniger konstanten Wert über. Und hinterher steigt es wieder an, nämlich einfach, wenn wir Verschleiß haben und Altersausfälle. Ganz interessant dabei ist, dass jedes biologische System sich genauso auch verhält. Ja, das ist ein bisschen zynisch, bei einer hohen Kindersterblichkeit von Frühausfällen zu reden. Aber es ist eigentlich, der Effekt ist natürlich genau der gleiche eigentlich. Ja? Und dann Altersausfälle natürlich auch. Wenn man älter wird, dann irgendwann ist halt dann auch mal fertig. Genau. So, wenn man das jetzt mal ummünzt auf Software, dann hat es eigentlich normalerweise so ein Verhalten. Ja, ich habe hier irgendeine Fehlerrate, was auch immer das sein mag. Das mag jetzt hier keine Wahrscheinlichkeit sein, sondern vielleicht irgendwie, wie viele Fehler hat ein System. Das ist am Anfang groß, durch eine Wartung, durch eine Kontrollierung, durch mehr Tests, durch viel Erfahrung sinkt es langsam ab, die Fehlerrate, und jedes Mal, wenn ich ein neues Release rausgebe, steigt man das schnell wieder an, bis man dann auch da wieder die Bugs gefunden hat. Und so kommt man dann am Schluss hoffentlich auf einen Wert, der relativ weit unten liegt. Wenig Fehler. Jetzt habe ich hier hinten gestrichelt nach oben gemacht wieder. Also auch wieder hier Badewannenform. Ja? Ich denke, aus zwei Sachen ist das gerechtfertigt. Erstens, Memory Leaks müllen mir mein System zu und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Plötzlich entstehen neue Fehler. Ja, wenn die Software entsprechend lange läuft, dann entstehen solche Fehler. Man kann es auch anders sagen, diesen Effekt. Versuchen Sie mal ein Programm, das für Windows 3.11 geschrieben ist, heute auf einer Maschine nochmal laufen zu lassen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ja? Das heißt, auch dort habe ich mit der Zeit so einen Punkt, wo es wieder einfach wieder nach oben geht. Es sind zwei völlig unterschiedliche Definitionen, da bin ich mir bewusst, aber es soll einfach, wie gesagt, die Denkweise ein bisschen klar geben. Ja? Jede Software wird auch, wenn sie lang genug läuft, plötzlich für neue Fehler wieder zeigen, auch die man gar nicht erwartet. Ja, bitteschön. Zum Beispiel, ja. Richtig, also zum Beispiel, ja. Richtig, also der Einwand war, oder der Punkt war, dass man mit neuen CPUs plötzlich, die laufen schneller, die haben anders, die machen gewisse Dinge anders und irgendwann läuft es nicht mehr. Ja, vollkommen richtig. So, schauen wir hier noch ganz schnell den Unterschied wieder zwischen Hardware und Software. Eine Tabelle, die ist vielleicht jetzt ein bisschen, die braucht ein bisschen Erklärung. Also, was kann ich tun, um die Ausfälle, die Zuverlässigkeit von Systemen erhöhen? Und das habe ich jetzt einfach mal versucht, zwischen Hardware und Software hier zu unterscheiden. Zum Beispiel D-Rating, in der Hardware macht man das. Ich weiß, irgendein Kondensator geht mir immer kaputt. Das heißt, ich dimensioniere den ein bisschen größer, nicht in der Kapazität, aber zum Beispiel in der Spannung. Und dann wird der weniger gestresst, der arme Kondensator, und lebt dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Ja? Das nennt man D-Rating. Ja? Das entspricht, könnte man sagen, in der Software, indem ich das Zeug einfach teste und somit Fehler rauskriege. Ja? Indem ich einfach weniger belaste, kann man sagen, das System. Ja? Burn-in. Das ist etwas, wenn ich nochmal ganz schnell hier zurückgehen darf, damit man stresst am Anfang ein System, ein Hardware-System so stark, dass es hier in den Bereich reinkommt. Ja, man legt es in den Ofen, 24 Stunden, 80 Grad, und die Dinger, die dann noch überlebt haben, die sind dann schon irgendwo hier drin. Ja, das heißt, da habe ich gut. Und das kann ich natürlich machen, bei der Software ist das ein bisschen schwierig vorzustellen. Ja? Redundanzen. Auch das bei der Hardware, ich kann ein System doppelt auslegen, gibt heiße, warme und kalte Redundanz und so weiter. Ja? Hier wird das häufig gemacht, bei der Software muss ich darauf achten, dass ich eben nicht zweimal die gleiche Software redundant parallel einlaufen lasse. Weil Software ja eigentlich, sollte man meinen, deterministisch sich verhält. Ja? Man sollte eigentlich immer den gleichen Fehler geben. Auch wieder Stichwort Ariane, da ist genau das passiert. Ich hatte zweimal den gleichen Code und zweimal den gleichen Fehler und deshalb war die ganze Redundanz eigentlich für nichts. Ja? Redundanzen sind dann gut, wenn man sie entweder von zwei völlig verschiedenen Software-Teams erstellen lässt. Ganz schönes Beispiel bei der Space Shuttle, die haben das gemacht. Ja? Es waren, glaube ich, 5 völlig unabhängig entwickelte Systeme. Deshalb gab es da auch nie große Probleme mit der Software. Es waren immer eher Hardware-Probleme. Ja? Also wenn man Software-Redundanzen will, dann muss man sie einfach völlig unabhängig voneinander entwickeln lassen, dann ist es besser. Ja. Ja, genau. Okay. Genau. Genau. Okay, ich wiederhole das nochmal ganz schnell für den Audio-Stream. Ja, also der Kollege sagt, bei MBB in Bremen wurde etwas entwickelt mit 3 völlig unabhängigen Teams, die auch 3-mal völlig unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Prozessoren eingesetzt hat und wo man auch versucht hat, dass sie möglichst wenig miteinander kommunizieren, um eben Fehler natürlich nicht überschwingen zu lassen. Nochmal eine... Ja. Gut, da könnte man sicherlich, ja, das mag sein, ja. Burn-in, ich weiß es nicht, ja, weil Burn-in soll das System natürlich schädigen, eigentlich. Und damit sind eben die Dinger, die Hardware in dem Fall, die empfindlich sind, werden dadurch aussortiert. Ich glaube, Beta-Test ist ein bisschen was anderes. Aber Sie haben sicherlich recht, dass es in die ähnliche Richtung geht. Ja? Machen wir hier mal schnell weiter. Wartung. In der Hardware ist das eher Reinigen, Schmieren, bei Mechanik und so weiter. Ja, und bei unserer Software ist das natürlich Systemwartungsarbeiten. Ja, ich schmeiße mal sämtliche Logfiles, die ich nicht mehr brauche, putze ich da runter, dann habe ich wieder ein bisschen Platz auf der Platte, zum Beispiel. Ja. Bei Embedded Systems ist es sicherlich schwieriger, aber jeder, der schon mal ein System administriert hat, kennt das, was das bedeutet. Und dann gibt es natürlich Reparatur, auch schon Vorab-Reparatur. Bei der Hardware weiß ich, alle 3 Jahre muss ich dieses Zahnrad hier oder diesen Transistor muss ich auswechseln, weil das ist der am häufigsten kaputt geht. Das kann ich schon vorweg machen und so weiter. Und bei der Software wären das natürlich entsprechend neue Releases von dem Ganzen. Also auch wieder da eine Reparatur eigentlich von Systemen. Ja. Jetzt machen wir nochmal eine Folie, noch ein bisschen Theorie Hardware und eine Software, weil ich glaube, man kann da ein bisschen was lernen, um die Hardware-Zuverlässigkeit quantitativ bestimmen zu können. Oder quantitativ, gibt es eigentlich 3 Hauptmethoden und viele, viele abgeleitet. Einmal die MTBF-Berechnung, die ich normalerweise aus den einzelnen Komponenten mache. Ich mache ein FMEA oder ich mache diese Fehlerbaumanalyse. Das ist ein Ansatz, der geht bottom-up. Das heißt, ich schaue mir jede Komponente an und hier mache ich einen Top-Down-Ansatz. Das heißt, ich schaue an, welcher Fehler kann von was verursacht werden. Welcher Fehler vom System. Und ganz besonders kann man was erlernen in der Mikroelektronik. Weil die haben ein Riesenproblem. Nehmen wir mal an, wir haben so einen kombinatorischen Chip. Der hat N Eingänge und K Ausgänge. Ja? Dann muss ich K mal 2 hoch N verschiedene Tests machen, um sicher zu sein, der Chip funktioniert. Das ist eine endliche Zahl. Ja, auch wenn N groß wird, das kann ich handeln mit Testgeräten. Ja? Aber es wird dann interessant, wenn ich sequentielle Systeme habe. Also wenn mir hier irgendwas zurückgeht, von den Ausgängen zurück in die Eingänge, auf irgendeine Art, weil dann explodiert plötzlich die Anzahl von Möglichkeiten. Da spricht dann von Zustandsmaschinen, State-Maschinen sind es dann, und die können so viele States annehmen, dass ich nicht mehr sie testen kann. Und jetzt haben natürlich die Mikroelektroniker mit ihren vielen komplexen Systemen dort, die haben das Problem und die lösen das ganz elegant. Die machen nämlich Fehlermodelle. Die überlegen sich bei jedem Transistor oder bei jedem Gatter, hier ist jetzt mal Gatter dargestellt, was passiert eigentlich, wenn ich hier Fehler habe. Zum Beispiel ein Stuck at Null. Irgendeine Leitung ist durch Mikroelektronen, also durch einen Produktionsfehler, ist die mit Ground verbunden, diese Leitung. Wie verhält sich das System dann? Ja, Stuck at One, Stack Open, Bridging und so weiter. Und kann dadurch Modelle erstellen, was da passieren kann. Und diese Modelle führen dann automatisch zu Testvektoren. Testvektoren, die ich nachher, da gibt es Testhäuser und Testmaschinen, die machen Millionen von Testvektoren pro Sekunde an einem Chip. Da kann man das schnell durchlaufen lassen und dann kann man meistens mit einer relativ hohen Testabdeckung von über 90% kann man sicher sein, mein Chip funktioniert. Aber dazu brauche ich die Modelle. Und jetzt ist die Frage, kann ich das bei der Software auch machen? Kann ich da Softwaremodelle machen? Und das ist ganz interessant, weil das gibt es in der Tat. Und ich habe fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, hier in Chemnitz darüber reden zu müssen oder zu reden, weil hier ist natürlich dort wirklich ein Fachmann auf dem Gebiet, der Professor Werner, der hier lehrt an der Technischen Universität hier und der sehr, sehr schöne Arbeiten zu diesen Software-Zuverlässigkeitsmodellen geschrieben hat oder der da viel dazu beigetragen hat, dass das verständlicher wird. Das läuft ganz häufig unter dem Begriff Software-Zuverlässigkeitswachstumsmodell. Ja? Und dort Die gehen eigentlich davon aus, einmal, dass ich die Position der Fehler nicht kenne, das ist irgendwie trivial, natürlich nicht, und dass eigentlich auch die exakte Sequenz der Verwendung von einem Programm auch nicht von vornherein klar ist. Ja? Also wenn ich immer das Gleiche teste, dann ist das irgendwann mal fehlerfrei natürlich, aber ich weiß natürlich nicht, wann kommt was. Was macht der Benutzer? Was macht der genau mit der Software? Und da gibt es so Modelle und ich möchte da nur zwei ganz einfache Ihnen mal zeigen. Das Jelinski-Moranda-Modell, das geht davon aus, dass ich teste und dass ich bei jedem Test, wenn ich einen Fehler finde, die Gefährlichkeitsrate ein Stück nach unten geht. Ein Stück nach unten geht. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, ist das Modell realistisch? Habe ich wirklich bei jedem Test, bei jedem Fehler, den ich finde in der Software, am Anfang tut man das viel, ist dann wirklich die Software hinterher zuverlässiger? Ja? Es gibt noch das Moranda-Modell, das geht noch von was anderem aus. Das sagt, ein Fehler, den ich früh finde, der ist wahrscheinlich gefährlicher wie einen, den ich erst ganz am Schluss vom Lebenszyklus finde. Ja? Das heißt, das Absinken der Hazardrate hier ist in diesem Modell größer wie hier, ja, und wird dann immer kleiner. Und aus diesen Modellen kann man eben jetzt auch kann man jetzt zum Beispiel Unit-Tests ableiten. Ja, man kann ableiten, was muss ich denn überhaupt testen? Stichpunkt testgetriebene Entwicklung, das basiert ein bisschen auf solchen Modellen. Das kriegt man meistens gar nicht genau mit, ja, dass die Theorien dort wirklich Anwendung finden. Und dann muss man noch dazu sagen, das ist ganz wichtig, man ist in dem Bereich noch lang nicht so weit wie bei der Hardware. Noch lange nicht so weit. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu forschen auf dem Gebiet. Das heißt, was kann ich aus diesen Modellen ableiten, wie ich nachher testen muss, um eine auch dort wieder möglichst hohe Testabdeckung zu kriegen, dass ich sicher bin, dass mein Zeug funktioniert. Es gibt viele, viele andere Modelle hier auch noch. Hazardrate ist proportional zur Anzahl der Codezeilen. Kann man auch davon ausgehen, die Hazardrate ist proportional zur Anzahl verbliebener Fehler. Es gibt immer ein bisschen andere Resultate dann, je nachdem, was man da reinliest. Das sind kontinuierliche Modelle, das hier sind diskrete Modelle, die irgendwie auf Binomialverteilungen fundieren hier. Und wie gesagt, das Ziel ist natürlich nachher, dass ich daraus mehr oder weniger automatisch ableiten kann, was muss ich eigentlich an der Software testen, um sicher zu sein, dass das Zeug funktioniert. So, und jetzt kommt man dazu eigentlich so einem, als Entwickler zu so einem Zuverlässigkeitszyklus. 4 Punkte. Erstmal muss ich mein Design schon mal zuverlässigkeitsoptimiert machen. Ja, ganz wichtig. Wenn ich ein falsches Design am Anfang habe, dann kriege ich das Ding nie sicher hin. Dann muss ich als zweiten Punkt natürlich Softwarefehler vermeiden. Das ist auch klar beim Implementieren. Ich muss viel analysieren und testen. Und als vierter Punkt, und der ist auch ganz wichtig, ich muss versuchen, wenn ein Softwarefehler drin hat, dass der keine starke Auswirkung hat. Ja? Und das schauen wir mal noch schnell an. Ein bisschen zum Design. Erste Frage, mache ich ein Multithreading oder mache ich ein Multiprocessing-System? Beim einen Mal bin ich vielleicht viel einfacher, aber ich handle mir bei jeder Variable eine potenzielle Race Condition ein. Mein Code ist nachher voll mit irgendwelchen Mutexes. Ja? Oder mache ich ein Multiprocessing, da habe ich sicherlich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Kommunikation, mit der Interprozesskommunikation, aber dafür bin ich solche Race Condition eigentlich mehr oder weniger los. Oder die sind einfach viel offensichtlicher dann. Programmiersprache. Ja, oft sagt man, hey, ich kann Perl, also wir machen das in Perl, obwohl Perl jetzt wirklich nicht geeignet ist für das. Ja, häufig ist eine subjektive Entscheidung. Das sollte es nicht sein. Man sollte schauen, was gibt's. Sicherlich, wenn ich ein Programm schreibe, was mir irgendwie zu Hause irgendwas Kleines macht, habe ich sicherlich andere Anforderungen, wie wenn ich ein Kernkraftwerk steuern will. Ist eigentlich ganz klar. Beim einen kann ich es in Perl machen, vielleicht ein Kernkraftwerk sollte man vielleicht eher nicht in Perl tun. Vielleicht auch, ja, vielleicht, ja, richtig. Ja. Softwarearchitektur und Softwaredesign zuerst überlegen und dann implementieren und nicht andersrum. Ja, das führt immer, wir wollen immer coden, das ist ja klar. Ja, logisch, ja, das macht man gern, das macht man vielleicht auch ganz gut, man fängt an und dann macht man sich erst hinterher Gedanken, wie sieht eigentlich das ganze System sein. Ne? Keep it simple and stupid. Dieser alte Satz vom Unix, der ist einfach sowas von wahr. Ja, weil das garantiert, dass das Zeug funktioniert. Der größte Feind in Bezug auf Zuverlässigkeit ist Komplexität. Man kann das Programm, die Komplexität vom Programm nicht mehr fassen und hat dann das Problem. Transaktionen rechtzeitig vorsehen. Nicht erst mal coden und nachher, ja, es wird schon niemand zwar gleichzeitig zugreifen. Ja, wenn ich irgendwelche Datenbankzugriffe habe, die voneinander abhängen und so weiter. Testen kann ich ich muss leider ein bisschen speeden, weil ich bin schon spät dran, nach dem sogenannten V-Modell. Man sieht, ich habe die Codierung, ich fange hier oben an, ich mache hier die Spezifikation, dann überlege ich mir die Softwarearchitektur, Systementwurf, Modulentwurf, Codierung und genauso die Tests gehe ich genauso in die andere Richtung. Ich teste zuerst den Modulentwurf mit dem Modultest. Und am besten ist, dass die hier gar nichts von dem hier wissen. Beziehungsweise der die Softwarearchitektur macht, nachher den Integrationstest eigentlich auch erstellen soll, dass der überhaupt nichts von den unteren Schichten weiß. Das ist so ein gutes Ding. So, jetzt habe ich noch zwei Folien hier. Analysieren von Software, ganz interessant. Validierung, building the right system. Verifikation, Verifizierung, building the system right. Ja, man kann es nicht so schön ausdrücken wie in Englisch. Ja, sind zwei völlig verschiedene Sachen. Benutzen Sie zumindest einmal, wenn Sie einen Code geschrieben haben, schauen Sie mal, was Ihnen der Compiler alles rausgibt. W-all, W-extra, der hat jeden kleinen Fehler, den Sie geschrieben haben, gibt der Ihnen raus. Da kann man immer noch entscheiden, ist das wichtig für mich oder nicht. Benutzen Sie das. Ja? Lassen Sie Ihre Software laufen und daneben hin einen Top und beobachten Sie den Speicherverbrauch. Memory Leaks kann man damit finden. Ja? Es gibt tolle statische Code-Analyse-Tools. Splint, vielleicht ein bisschen veraltet. Spars, Codan ist ein Plugin für Eclipse, wo eine statische Analyse macht, wo Ihnen sagt, hey, hier hast du eventuell ein Problem, statisch. Ja? Syslog bietet hervorragende Möglichkeiten, Software zu analysieren. Performance-Messungen, ja? Wenn ein System irgendwann mal langsamer wird, dann wissen Sie, da ist irgendein Problem drin. Völlig logisch, das hat keinen Grund, langsamer zu werden. Ja? Und dann ganz interessant auch, es gibt schöne dynamische Code-Analyse-Tools, bekannteste sicherlich Valgrind. Nicht ganz einfach, aber es ist wirklich schön gemacht. Es handelt sich dabei um ein Framework, das den Code in einer virtuellen Maschine ausführt. Quasi. Da kann man Änderungen am Code machen, man kann Instrumentalisierungselemente einbauen und erst dann wird der Code nachher auf der eigentlichen Zielhardware ausgeführt. Das sieht so aus und man hat doch inzwischen schon eine ganze Menge an Tools, die da, wahrscheinlich gibt es noch mehr inzwischen, die einfach gewisse Untersuchungen machen, die eben Race Conditions aufdecken, die Heap-Stack-Fehler aufdecken, nicht initialisierten Speicher aufdecken und so weiter. Und auch dort, wenn man eine sichere Software schreiben will, ist sicherlich nicht schlecht, dort ein bisschen Zeit reinzubringen. Reduktion der Auswirkung von Softwarefehlern, eigentlich auch ganz interessante Sache. Benutzen Sie Exception Handling, wenn Ihre Sprache das zulässt. Unter C gibt es das mit den Signalen, kann man machen, ist kein Problem. Ja. Konsequent Timeouts implementieren, jede Funktion, die Sie aufrufen und wenn sie nicht zurückkommt, sollte eigentlich ein Timeout haben. Wenn sie in der Zeit nicht zurückgekommen ist, dann sollte die irgendwie unterbrechen. Frage, was passiert dann? Abbruch oder Neuversuchen von der Funktion? Muss man sich überall Gedanken machen, das ist auch nicht so einfach. Wenn ein Prozess abschmiert, es gibt tolle Methoden mit Init-NG oder irgendwie sowas, den einfach wieder neu hochzustarten, sollte man unbedingt das machen. Man kann Zeug implementieren, wo das ProcMemInfo ein bisschen durchguckt. Es gibt mir gute Informationen über den Speicher. Ganz, ganz toll unter Linux auch die sogenannten Control Groups, C-Groups, mit der man wirklich sagen kann, okay, ich möchte, der Prozess, der kriegt so und so viele Ressourcen und wenn er die vollständig verbraucht, weil er irgendwo in einem Endlos-Loop drin ist, dann sind zumindest mal alle anderen Funktionalitäten davon nicht beeinflusst. Dem gebe ich 20% Ressourcen. Wenn mehr Verfügung ist, darf er auch mehr nehmen, aber die anderen haben eine Garantie, dass sie 80% kriegen, wenn sie es brauchen. Das ist ganz gut. Und dann natürlich vor allem in der Hardware Watchdogs verwenden. Hat so ein bisschen auch Altertümlichkeitscharakter, aber ist immer noch ganz wichtig. Ganz zum Schluss, ich bin jetzt wirklich fertig. Wichtiger Event, ich weiß, die Schweiz ist jetzt nicht gerade um die Ecke von Chemnitz hier, aber vielleicht interessiert es den einen. Wir haben am 6. Juni haben wir ein ganz interessantes Seminar zum Thema Zuverlässigkeit von Embedded Linux Systemen im Rahmen unserer Freiburger Seminare über Embedded Linux. Ist inzwischen schon vierte. Und ganz besonders freuen wir uns, dass wir einen gewonnen haben von der Firma VeriSign, die Sie ja alle kennen, der mal erzählt, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Software. Weil hier vorne, da kann schon so einer rumhampeln und was über Software erzählen. Aber bei denen ist es dann wirklich wichtig, dass ihre Software funktioniert. Der wird da ein bisschen was drüber erzählen. Unter den Adressen finden Sie dann die Informationen, Details. Ist kostenlos, also Sie können sich dort einfach einschreiben und dann sind Sie dabei. Ganz zum Schluss noch ein Wort vom Niklaus Wirth. Ich sehe, es sind Leute von der ETH Zürich da. Niklaus Wirth ist ein inzwischen emeritierter Professor von der ETH Zürich. Und das ist der Vater von Pascal, von Modula und von Oberon. Also wirklich von Programmiersprachen, die die Welt ein bisschen weitergebracht haben. Ja? Und der sagt, anstelle von hektischen Umtrieben und Effekthascherei wäre mehr Augenmerk auf Zuverlässigkeit, Überschaubarkeit und Solidarität zu wünschen. Ja, damit hat er sicherlich recht. Er hat wahrscheinlich auch erst mal 70 werden müssen, dass er da drauf gekommen ist. Aber Altersweisheit ist ja meistens wirklich etwas ganz Wichtiges. So, ich möchte euch immer sicheres Programmieren wünschen und mich natürlich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Sorry, dass ich wieder überzogen habe, aber wenn man mal drin ist im Schwätzen, dann tut man es halt. Okay, vielen Dank.